Einschlafen mit Star Wars. Wenn dir der Podcast gefällt, lass mir doch eine Bewertung da. Ich bin Marvin und in dieser Folge setzen wir die Erzählung um den Planeten Naboo fort. Möge die Nacht mit dir sein. Der Inhalt dieser Folge gehört zu Star Wars Legends. Allerdings sind die Informationen zur Blockade von Naboo oder zu den Klonkriegen auch Teil des Kanons. Die Gungans. Im Gegensatz zu ihren menschlichen Nachbarn besteht das Volk der Gungans aus zwei verschiedenen Spezies, den Otollo und Ankura, die seit langer Zeit eine gemeinsame Gesellschaft bilden. Deren wohl auffälligstes Merkmal, das die Entwicklung und die Lebensweise ihrer Mitglieder maßgeblich prägt, ist die enge Naturverbundenheit und das Streben nach dem Erhalt der natürlichen Balance. Dieses Weltverständnis hat einen religiösen Hintergrund, demzufolge der Geist eines jeden verstorbenen Gungans als Teil der Natur alles Lebendige beseelt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der lebenden Umwelt oder gar ein Raubbau zur eigenen Bereicherung ist daher für sie undenkbar, weshalb sie sich in einigen Aspekten sehr stark von den meisten übrigen Völkern der Galaxis unterscheiden. So verwenden sie keine motorisierten Fahrzeuge, mit Ausnahme ihrer Bongos, sondern verlassen sich allein auf Last- und Reittiere, auch für militärische Zwecke. Industriekomplexe und Massenproduktion sind ihnen ebenfalls fremd. Die meisten Gebrauchsgegenstände entstehen aus natürlichen Werkstoffen, während Bauwerke und Komponenten für Großgeräte in einem organischen Prozess zur gewünschten Form und Größe herangezüchtet werden. Diese Technologie ist eine von mehreren, die in ihren Details nur den Gungans bekannt und von ihnen sorgfältig gehütet wird. Eine weitere, die ebenfalls zum Bau der prächtigen Unterwasserstädte genutzt wird, ist die des hydrostatischen Feldes. Die nötige Energie für die verschiedenen Anwendungen stammt nicht aus gewöhnlichen Reaktoren, sondern wird aus dem für Naboo typischen Plasma gewonnen, das in stabiler Form von Low-Carb-Pflanzen abgeerntet wird. Ungeachtet ihres technischen Entwicklungsstandes und komplexer Traditionen galten die Gungans im Allgemeinen als primitives Volk und unbedeutender Nachbar der Naboo, insbesondere in deren Augen. Ausschlaggebend dafür war zum einen die schlichte Tatsache, dass kaum jemand nähere Kenntnisse über Lebensweise und Errungenschaften dieser Gesellschaft besaß und somit nur ein sehr oberflächliches Urteil möglich war. Zum anderen galt die Fähigkeit bzw. die Bemühungen zur Raumfahrt als entscheidender Indikator für die Fortschrittlichkeit, wofür sich die Gungans jedoch bis 32 vor der Schlacht von Yavin nie interessiert hatten. Der Staat. Auch die Gesellschaftsstruktur und staatliche Organisation der Gungans ist stark von Traditionen geprägt. Noch immer hat das Prinzip der absoluten Monarchie Gültigkeit, das einem einzelnen Anführer uneingeschränkte Macht über das gesamte Volk verleiht. Dieser Alleinherrscher, Boss genannt, muss sich gegen mögliche Konkurrenten durchsetzen und sich durch das Gewinnen von Prestige und Demonstrationen seiner Stärke als würdiger Monarch beweisen. Schafft er es auf den Thron, ist sein Wort zwar Gesetz, jedoch trägt auch er allein die Verantwortung für das Wohlergehen des Volkes. Bei dieser Aufgabe steht ihm für wichtige Entscheidungen ein kleiner Kreis von Beratern, bekannt als Rep-Rat, zur Seite, die ihm mit Wissen und Ratschlägen zur Seite stehen, jedoch selbst keine Macht besitzen. Zwar widerspricht dies demokratischen Grundsätzen, jedoch hat es sich eindeutig bewährt. Innerhalb der Gungan-Gesellschaft gelten strenge Regeln und Gesetze, die auch körperliche Strafen als mögliche Konsequenzen für Übertretungen vorsehen. Dass sogar die Todesstrafe existiert, ist auf die besonderen Lebensumstände dieses Volkes sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit zurückzuführen, in denen vom verantwortungslosen oder fahrlässigen Handeln Einzelner eine große Gefahr ausgeht. Auch im Bereich der Rechtsprechung hat der Boss das letzte Wort über Verurteilung oder Begnadigung. Anders als die Naboo sehen die Gungans das Militär und die damit verbundenen Traditionen als einen wichtigen Bestandteil ihrer Gesellschaft. Um das Überleben des Volkes zu sichern, etablierte sich vor langer Zeit die sogenannte Große Armee, die prinzipiell jeden zum Kampf geeigneten Gungan Naboos mit einschließt. Durch diesen umfassenden Charakter erhält diese Streitmacht auch eine soziale Bedeutung, da sich in ihr Mitglieder aller Städte und Gemeinden vereinen, die mitunter sehr weit voneinander entfernt liegen. Jährliche Übungen dienen dazu, die nötigen Strukturen am Laufen zu erhalten und einen reibungslosen Ablauf im Ernstfall zu garantieren. Nur der Boss kann die Formierung der Großen Armee befehlen, woraufhin sich alle wehrpflichtigen Gungans der einzelnen Regionen etappenweise zu einem gewaltigen Heer versammeln. Die Hauptstadt Otoh Gunga. Verborgen in den Tiefen des Paonga-Sees liegt die bedeutsamste und wohl auch größte Unterwasserstadt Naboos, welche seit vielen Jahrhunderten ein abgeschiedener Wohnort, Arbeitsplatz und kulturelles Zentrum ist und inzwischen mehr als 1 Million Bewohner beherbergt. Ihr Äußeres mit seinen organischen und reich verzierten Formen entspricht dem typischen Konstruktionsstil der Gungans, die Baukomponenten nicht künstlich, sondern in einem bisher rätselhaften Wachstumsprozess erzeugen. Auch die gelblich schimmernden hydrostatischen Blasen, die den eigentlich nutzbaren Raum bilden und von verschiedenen organischen Strukturen getragen werden, blieben bislang unerklärt. Den Besuchern, welche insbesondere vor der Schlacht von Naboo äußerst selten waren, bietet sich daher das Bild eines bizarren und zugleich harmonischen Lebensraumes, welcher sich mehr als die meisten anderen Formen von Städten in seine lebende Umwelt einfügt. Dennoch ist in der Vielzahl der leuchtenden Sphären vieles von dem zu finden, was Außenweltler als selbstverständlich ansehen würden, wenn auch in teils ungewohnter Form. Märkte, Kantinas und Verwaltungseinrichtungen erfüllen das belebte Zentrum ebenso wie Boulevards und Tempel, während in Richtung der Randbezirke zunehmend Wohngebiete das Stadtbild prägen. Ebenso wie ihr Gegenstück Theed ist diese Stadt ein Symbol für ihre Erbauer und geprägt von deren Lebenseinstellung und handwerklichen Fähigkeiten. Bereits ihre Lage unter Wasser verdeutlicht den Wunsch ihrer Gründer nach Abschottung und Schutz der eigenen Kultur vor fremden Einflüssen, welcher noch auf den Konflikt mit den menschlichen Kolonisten zurückgeht. Im Gegensatz zu allen übrigen Siedlungen der Gungans ist sie gleichzeitig jedoch auch ein Sinnbild der Einigkeit, da sie eine gemeinsame Leistung zuvor zerstrittener Stämme darstellt. Die Gestaltung der Stadt ist überdies auch für die Generationen von Herrschern eine Gelegenheit, sich selbst zu profilieren, was zum Beispiel auch auf einige ehrgeizige Projekte von Boss Nass zutrifft. Die Frühgeschichte. Zu einer Zeit, als weder Gungans noch Menschen Naboo bevölkerten, herrschte ein unbekanntes Volk über den Planeten. Man weiß nicht, wie seine Kultur ausgesehen haben mag, und auch ihr Untergang konnte noch nicht geklärt werden. Tatsache ist jedoch, dass sie bereits lange vor der Zeit der Gungans verschwunden waren. Kontakt mit ihnen gab es anscheinend nie. Deren Forscher und auch die der Naboo halten es für möglich, dass das alte Volk nicht in der Lage war, im Einklang mit der Natur zu leben und schließlich an seiner eigenen Gier zugrunde ging. Das Einzige, was von der untergegangenen Kultur übrig blieb, sind die steinernen Ruinen, die über den ganzen Planeten verteilt sind. Ungeklärt ist, ob die Felsköpfe, die immer wieder gefunden wurden, Selbstbildnisse der Erbauer oder Darstellungen von Göttern sind. Ihrem Aussehen nach wären sie ein Indiz für eine humanoide Spezies und gleichzeitig der Beweis für deren handwerklichen Fähigkeiten. Die Gungans stießen früh auf diese Überreste und verehrten deren Urheber als die Alten des Planeten. Orte mit zahlreichen Überresten des untergegangenen Volkes galten ihnen daher als heilig. In der Zeit nach dem Untergang der Alten und der Ankunft menschlicher Siedler waren die Gungans die einzig bekannte intelligente Spezies des Planeten. Jedoch standen sie in ständigem Kampf gegen die halbintelligenten Bursa. Mit der Entdeckung der plasmasammelnden Low-Cap-Pflanze setzte bei ihnen der technische Fortschritt ein, doch sie beschränkten sich aus Ehrfurcht vor der Natur mit der Lösung der dringendsten Probleme und achteten weiterhin auf die natürliche Balance. Besiedlung des Planeten. Naboo wurde erstmals um das Jahr 3900 vor der Schlacht von Yavin besiedelt. Bis zu jenem Zeitpunkt war Naboo lediglich von den Gungans und den einheimischen Tieren und Pflanzen bewohnt, und die Gungans waren vom Geschehen in der restlichen Galaxis absolut abgeschottet und ahnungslos. Es war Quilan, der mit seinem Gefolge den Planeten entdeckte, gerade zum Ende der dem Jedi-Bürgerkrieg folgenden dunklen Kriege. Doch auch wenn keine Aufzeichnungen existierten, die früheren Besuche durch Außenweltler bestätigen, dass die Siedler erkannten, dass die Gungans womöglich bereits zuvor Kontakt mit Menschen gehabt hatten. Die Erforscher konnten jedoch keine Spuren von Landungen anderer Schiffe finden. Oberhalb des Wassers existierte keinerlei Zivilisation und lediglich das Wenige an Technologie, das die Gungans nutzen, deutete darauf hin. Die Siedler, die ihre ursprüngliche Heimatwelt Grismald verlassen hatten, waren angereist, um sich an den natürlichen Ressourcen des Planeten zu bereichern. Diese rücksichtslose Einstellung gegenüber der Natur führte zu einem blutigen Konflikt mit den einheimischen Gungans, denen ihre Umwelt über alles heilig war. Nach mehreren Jahren der Kämpfe und hohen Verlusten auf beiden Seiten wurden die Kolonisten sich ihrer verantwortungslosen Haltung jedoch bewusst. Ein deutliches Umdenken fand statt, welches den Anstoß für die Entstehung eines ganz neuen Volkes gab. Auch die Kämpfe fanden damit ein Ende. Dennoch blieben die Gungans den Fremden misstrauisch und verschlossen gegenüber. Dies gipfelte in ihrer Entscheidung, alle Siedlungen auf der Oberfläche aufzugeben und sich völlig in die Seen und Meere des Planeten zurückzuziehen. Die Zeit danach war jedoch geprägt von gegenseitiger Distanzierung und Desinteresse, was vor allem auf Unwissen und Unverständnis begründet war. Während die Menschen auf ihre amphibischen Nachbarn als unzivilisierte Wilde herabblickten, verachteten diese sie als arrogant und eingebildet. Der dennoch existierende gegenseitige Handel wurde daher beidseitig totgeschwiegen, man sei nicht aufeinander angewiesen, hieß es beharrlich. Während die Gungans ihre selbstgewählte Isolation fristeten, wurde inmitten der Idylle Naboos in den Jahrhunderten nach der Ankunft aus den ehemaligen Ausbeutern ein kultiviertes und stolzes Volk, das sich den Namen die Naboo gab. Es entstand eine blühende Kunstszene und auch viele Architekten und Schriftsteller bereicherten die Gesellschaft der Naboo. Der Planet wurde vor 32 vor der Schlacht von Yavin ausschließlich durch sie im Senat der Galaktischen Republik vertreten, da die Gungans weiterhin allem, was nicht ihrer Heimat entstammte, abweisend begegneten. Die Naboo profitierten im Folgenden sehr von ihrer Mitgliedschaft in der Republik und verließen sich vollkommen auf deren vermeintliche Stärke und Stabilität. Erst mit der Naboo-Krise änderten sich die Einstellungen der beiden Völker sowohl im Allgemeinen als auch untereinander. Die Naboo-Krise. Was meinst du, mein junger Padawan? Wieso ausgerechnet Naboo? Warum blockieren sie ausgerechnet diesen Planeten, wenn sie doch so viele zur Auswahl haben, von denen die meisten größer sind und die Auswirkungen einer solchen Blockade mehr spüren würden? Qui-Gon Jinn zu Obi-Wan Kenobi. Um das Jahr 32 vor der Schlacht von Yavin bedrohte eine Initiative des Galaktischen Senats zur Besteuerung von Handelsrouten die Interessen der Handelsföderation, die in einigen Teilen des Mittleren Randes eine regelrechte Monopolstellung besaß. Auch der Innen- und Exporthandel auf Naboo lief größtenteils über diese Gesellschaft ab, sodass nur verhältnismäßig wenige Frachtschiffe von heimischen Unternehmen daran beteiligt waren. Um ihrem Protest Nachdruck zu verleihen, errichtete die Handelsföderation mit ihren Schlachtschiffen eine Blockade um den Planeten und schnitt ihn damit von der Außenwelt ab. Der oberste Kanzler Finis Valorum entsandte daraufhin den Jedi-Meister Qui-Gon Jinn und dessen Padawan Obi-Wan Kenobi nach Naboo, um dort Verhandlungen mit Vizekönig Nute Gunray aufzunehmen. Valorum plante, damit die Kompromissbereitschaft der Föderation zu erreichen, noch bevor die Sondertagung des Senats mit den Debatten über diesen Vorfall beginnen würde. Das überraschende Eintreffen der Gesandten an Bord des Flaggschiffs der Föderation verfehlte jedoch seine Wirkung. Auf Anweisung des geheimen Drahtziehers der Neimoidianischen Blockade, Darth Sidious, versuchte die Föderation die Jedi zu töten, damit diese ihnen keinen Strich durch die Rechnung machen konnten. Die beiden Jedi überlebten den Anschlag jedoch und gelangten an Bord von Landungsschiffen auf die Planetenoberfläche, wo nun die Droidenstreitkräfte der Handelsföderation aufmarschierten. Die Monarchin der Naboo, Königin Amidala, gab Anweisung, keinen Widerstand zu leisten und hoffte auf eine rasche Beilegung des Konfliktes durch den Senat. Als Theed von der Föderation eingenommen wurde, traten die Jedi gerade Boss Nass, dem Anführer der Gungans, und seinem Reprat gegenüber. Dieser zeigte sich an den Problemen der Naboo nicht interessiert, und die Gesandten schilderten ihm die möglichen Auswirkungen des Einmarsches auch für sein Volk ohne Erfolg. Mit einem geliehenen Bongo und in Begleitung von Jar Jar Binks, dem Qui-Gon zuvor im Wald das Leben gerettet hatte, machten sich die Jedi auf den Weg durch die gefährliche Unterwasserwelt in Richtung des Regierungssitzes der Naboo. Nach einigen brenzligen Begegnungen mit den im Felslabyrinth heimischen Wassermonstern erreichte das Trio den durch Theed fließenden Fluss Soloy und kamen gerade noch rechtzeitig, um die gefangen genommene Amidala zu befreien. Die Föderation wollte sie dazu zwingen, einen Vertrag zu unterschreiben, der die Invasion für legal erklären würde. Das Druckmittel dazu sollte ihr geliebtes Volk sein, das schwer unter der brutalen Behandlung durch die Besatzungstruppen litt. Die befreite Regentin wollte nun schnellstmöglich nach Coruscant reisen, um dort dem Senat ihre Bitte um sofortige Hilfe zu unterbreiten. Beim Durchbrechen der Blockade im Orbit von Naboo wurde das königliche Schiff jedoch so stark beschädigt, dass die Gruppe gezwungen war, auf dem entlegenen Tatooine zu landen. Nur durch den selbstlosen Einsatz des jungen Sklaven Anakin Skywalker, der in einem Pottrennen Kopf und Kragen riskierte, konnten die nötigen Ersatzteile beschafft werden. Die Königin und ihre Mitreisenden konnten nun Coruscant erreichen, wo sie der oberste Kanzler und der Senator des Chomel-Sektors, Palpatine, bereits erwartete. In der folgenden Senatssitzung musste die junge Monarchin mit bitterer Enttäuschung feststellen, dass es die erhoffte, schnelle Hilfe für ihr gepeinigtes Volk nicht geben würde. Die Handelsföderation sabotierte mithilfe weiterer Abgeordneter gezielt den Antrag auf ein rasches Eingreifen des Senats in die Nabu-Krise und forderten zunächst die Einreichung eines Ausschusses. Amidala stellte schließlich einen Misstrauensantrag gegen den Kanzler, der diesem Problem ganz offensichtlich machtlos gegenüberstand. Ohne das Ergebnis der Wahlen für die Nachfolge Valorums abzuwarten, begab sich die Königin mit ihrem Gefolge und den Jedi auf die Rückreise nach Naboo, fest entschlossen, der Invasion auf eigene Faust ein Ende zu setzen.
»Ihr se also gar nicht denken, ihr se besser als die Gungans. Mir se das gefallen ganz sehr. Vielleicht wir se werden Freunde sein.«
Rugor Nass. Es war jedoch offensichtlich, dass die königliche Sicherheitstruppe unter Führung von Captain Panaka allein nicht in der Lage sein würde, die Invasoren zurückzuschlagen. Der Königin blieb nun keine andere Wahl, als auf die Hilfe der Gungans zu hoffen, die ihr Volk so lange als rückständig verachtet hatte. Bos Nass hatte Otto Gunga evakuieren lassen und war mit den Seinen zum heiligen Ort geflüchtet, wo sie vor der Entdeckung durch die Föderationstruppen vorerst sicher waren. Zunächst gab der sture Gungan sich ablehnend gegenüber dem Hilfegesuch der jungen Frau, bis Padme überraschend vortrat und sich als die wahre Königin zu erkennen gab, die sich zu ihrem Schutz von Sabe, eine ihrer Zofen, verkörpern ließ. Sie entschuldigte sich für das Täuschungsmanöver und kniete mit ihren Mitreisenden vor Nass nieder. Dieser Vertrauensbeweis und die unerwartete Respektsbezeugung vermochten schließlich den Gungan-Anführer umzustimmen. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihm, eine Armee aufzustellen, die sich auf der großen Grasebene der Föderation entgegenstellte und damit den Naboo wertvolle Zeit für ihren geplanten Angriff auf das Droidenkontrollschiff zu schaffen. Dank dieses Ablenkungsmanövers gelang es Amidala, den Jedi und einigen Mitgliedern der Sicherheitstruppe, den Hangar von Thi zu stürmen und die dort festgehaltenen Piloten zu befreien. Diese begaben sich umgehend in ihre N1-Jäger, um den Angriff im Orbit zu starten. Als dies geschehen war, stellte Darth Maul sich der Gruppe in den Weg, der sie auf Anweisung Sidious seit ihrer Flucht von Naboo verfolgte und bereits auf Tatooine attackiert hatte. Während sich die Jedi ihres gefährlichen Verfolgers annahmen, schlichen sich die verbliebenen Soldaten und die Königin in den Palast, um die Anführer der Handelsföderation zu stellen. Die Verwendung eines Doubles für Amidala erwies sich hierbei als äußerst wirksam. Der Vizekönig konnte schließlich verhaftet werden. Auch der Angriff auf das Kontrollschiff war erfolgreich verlaufen, wenn auch gänzlich anders als geplant. Anakin Skywalker, der mehr durch ein Missgeschick an der Raumschlacht teilnahm, zerstörte nach einer Bruchlandung im Inneren des Schiffs dessen Reaktorsystems, was zu einer gewaltigen Explosion führte. Sämtliche Kampfdroiden fielen daraufhin auf einen Schlag aus, die Handelsföderation war geschlagen. Zwar war dieser Sieg ein beachtlicher Triumph, doch der Preis war hoch. Neben zahllosen Gungans und einigen Mitgliedern der Sicherheitstruppe ließ auch der Jedi Qui-Gon Jinn im Kampf für die Freiheit Naboos sein Leben. Seine Bestattung erfolgte nach alter Tradition der Naboo im Begräbnistempel von Theed. Diese dramatischen Ereignisse waren für die Bewohner des friedlichen Naboo ein Schock und hatten auf die Jahre danach weitreichende Auswirkungen. Die Naboo, bis dahin gewissermaßen verwöhnt durch ein ruhiges Leben und geprägt von ihrer harmoniebestrebten und idealistischen Gesellschaft, lernten mit diesem herben Einschnitt in ihre Weltvorstellung die harte Realität in der Galaxis kennen. Die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen stiegen deutlich und mit neuen Verkehrseinrichtungen, wie zum Beispiel Raumhäfen, bemühte man sich um eine stärkere Beteiligung an der Betriebsamkeit der umliegenden Handelswege. Vor allen Dingen aber schweißte der gemeinsame Kampf gegen eine äußere Bedrohung Gungans und Naboo zusammen und ebnete den Weg für mehr gegenseitige Akzeptanz und Zusammenarbeit, wie sie in der zuvor so unterkühlten Beziehung nicht denkbar gewesen wäre. Auch die Gungans stellten von nun an einen eigenen Repräsentanten für den Senat. Ich glaube, du erinnerst dich noch, wer das war. Zerbrechende Harmonie. In der Zeit nach der Naboo-Krise wandelte sich die gesellschaftliche Situation auf Naboo zusehends. Neben den erwähnten verstärkten Verteidigungsmaßnahmen und neuen Verkehrsprojekten waren auch Veränderungen im Bewusstsein der Bevölkerung, besonders bei den Naboo, zu beobachten. Die Zeiten, in denen man sich in Sicherheit wiegen konnte und sich im Großen und Ganzen aus dem politischen und wirtschaftlichen Trubel der restlichen Galaxis heraushalten konnte, waren vorüber. Die daraus folgende stärkere Beteiligung am allgemeinen Geschehen bedeutete für den Planeten, alle Chancen und Gefahren mit den anderen zu teilen. Freilich gab es zahlreiche Nabu, die sich an die guten alten Zeiten klammerten und weiterhin hofften, die Harmonie aufrechterhalten zu können. Diese waren jedoch nur oberflächlich und an vielen Stellen taten sich inzwischen Konflikte auf, wie zum Beispiel die Proteste von Wanderarbeitern. Die Ordnungskräfte von Theed bemühten sich, Demonstrationen und ähnliche Kundgebungen schnellstmöglich aufzulösen und die Proteste zu unterdrücken. Königin Jamilia, Padmes Nachfolgerin, sollte so gut wie möglich nach außen eine heile Welt verkörpern, wozu auch ihre persönlichen Berater beitrugen. Padme Amidala, die mittlerweile wieder ihren Geburtsnamen Padme Narberry angenommen hatte und inzwischen ihren Heimatsektor im Senat repräsentierte, musste sich inzwischen genauso damit abfinden, dass allgemeiner Frieden und Harmonie nichts weiter waren als ein romantischer Wunschtraum ihrer Landsleute. Dennoch setzte sie sich unermüdlich dafür ein, dass Verhandlungen gegenüber einer bewaffneten Auseinandersetzung der Vorzug gegeben wurde. Sie stand daher dem neuen Militärgesetz, das die Aufstellung einer Armee der Republik beinhaltete, ablehnend gegenüber, da es ihrer Ansicht nach nichts weiter wäre als ein Herausfordern der Separatisten. Während der Separatistenkrise war Naboo einer der wenigen Planeten, die sich bereit erklärten, größere Anzahlen Flüchtlinge aufzunehmen. Gungans und Naboo hatten sich gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen, mit der Begründung, dass sie gerne bereit seien, den Platz und den natürlichen Reichtum ihres Planeten mit den Unglücklichen zu teilen, die ihre eigene Heimat verlassen mussten. Den ankommenden Transportern mit Vertriebenen reservierte man Landebuchten in den größeren Häfen von Naboo, weshalb die Frachter der Minengesellschaft auf kleinere Versorgungshäfen ausweichen mussten. Dies führte für sie zu Verzögerungen in der Produktion und deutlichen Gewinneinbußen. Ihre Mitarbeiter begannen schließlich öffentlich gegen die Verhältnisse zu protestieren. Dies führte so weit, dass ein Schiff der Minengesellschaft einen randvoll besetzten Flüchtlingstransporter durch Blockieren des Landeplatzes stundenlang von der Landung auf dem Quiland Starport in Keren hinderte. Die Königin äußerte Verständnis für die heftigen Beschwerden, erinnerte sie jedoch mahnend daran, dass alle in diesen Zeiten zugunsten der Neuankömmlinge Abstriche machen müssten. Als schließlich der Krieg zwischen der Republik und der Konföderation unabhängiger Systeme ausbrach, wurde der Planet von der KUS, Konföderation unabhängiger Systeme, 22 vor der Schlacht von Yavin als Ziel für den Einsatz einer chemischen Waffe ausgewählt, die zuvor auf einem seiner Monde, Omadun, getestet worden war. Der Angriff auf Naboo konnte zwar verhindert werden, der vorausgegangenen Erprobung waren jedoch trotz allem zahllose Gungans zum Opfer gefallen. Wenig später führten auch die Wege des Kopfgeldjägers Cad Bane auf den Planeten, um die machtsensitive Gungan Roro Page zu entführen, damit sie Darth Sidious zu einem Jedi-Spion umwandeln konnte. Dieses Vorhaben konnte jedoch von Anakin Skywalker und Ahsoka Tano verhindert werden, welche das Vorhaben der Duros vorausgesehen hatten und ihn festnehmen konnten. Aufgrund der Verbindungen von Palpatine, der selbst von Naboo stammte, zu seiner Heimatwelt, war Naboo über die gesamte Länge der Klonkriege hinweg eine eiserne Festung für die Galaktische Republik und um Palpatine zu unterstützen, sah die Bevölkerung über ihre sonst so friedfertige Einstellung hinweg. Aufgrund der Geschehnisse ein Jahrzehnt zuvor gegen die Handelsföderation betrachteten die Einwohner die Konföderation als einen ernstzunehmenden Feind, gegen den man entschieden und mit aller Macht vorgehen musste, um Schlimmeres zu verhindern. In den Augen der meisten war es eindeutig Palpatine, der ihnen den Sieg über diesen Feind bescheren würde. Die Niederlage der Handelsföderation auf Naboo im Jahr 32 vor der Schlacht von Yavin galt jedoch auch für diese, die sich mit der KUS verbündet hatten, als Ansporn für zahlreiche Attacken auf Naboo, als eine Art Racheakt. Aus diesem Grund wurde der Planet über die Jahre des Krieges ständig von Anschlägen heimgesucht. Das Ereignis auf Omadun 22 vor der Schlacht von Yavin blieb jedoch für die Naboo die verheerendste Katastrophe. Jegliche Angriffe scheiterten durch die Unterstützung der Jedi und der Republik. Durch die Ereignisse 19 vor der Schlacht von Yavin, die in der Ausrufung des Galaktischen Imperiums gipfelten, verlor Naboo jedoch eine seiner beliebtesten Persönlichkeiten. Padme Amidala, die hochgeschätzte ehemalige Königin und spätere Senatorin, verstarb bei der Geburt ihrer Zwillinge. Die Bevölkerung zeigte eine große Anteilnahme an ihrem Schicksal. In einem Trauerzug durch Theed nahmen zahllose Naboo und auch Gungans still von ihr Abschied. Auch Naboo wurde nach der Auflösung der Galaktischen Republik ein Teil des Imperiums. und seine freiheitsliebenden Bewohner waren nun gezwungen, unter dem Schatten dieser Gewaltherrschaft zu leben. Das Ende der Klonkriege bescherte Naboo Frieden, und trotz einiger weniger Zwischenfälle blieb das Leben auf Naboo im Großen und Ganzen relativ unverändert. Königin Apailana versuchte zunächst noch, sich dem Imperium zu widersetzen und nahm mehrere verfolgte Jedi bei sich auf. Die 501. Legion rückte daher 18 vor der Schlacht von Yavin in Theed ein, mit dem Ziel, die unbequeme Monarchin aus dem Verkehr zu ziehen und die Jedi zu töten. Die Mission gelang. Apailanas Nachfolgerin wurde die linientreue Kaelanta. Mit Ausnahme eines nun anwesenden und herrschenden imperialen Gouverneurs und einer Garnison, die die Interessen des Imperiums vertraten, änderte sich wenig. Die Repräsentanten von Naboo im imperialen Senat vertraten meist linientreu die Interessen des Imperiums, jedoch mehr aus der Angst heraus, ihnen oder ihrem Volk könnte ansonsten Leid zugefügt werden. Da das Leben auf Naboo selbst unter imperialer Herrschaft friedlich verlief, leisteten die Einwohner keinen Widerstand, denn sie zogen diesen Frieden einem Krieg um die Freiheit vor. Insgeheim existierte jedoch sehr wohl eine Rebellion gegen die Besatzung. Andererseits schlossen sich jedoch viele Naboo der imperialen Armee an und leisteten Militärdienst im Namen des Imperators. Diejenigen, die sich im Geheimen gegen das Imperium wandten, taten dies weit hinter den Kulissen oder auch nicht selten außerhalb ihrer Heimatwelt. Auch diejenigen, die dem Militär dienten, waren oft nur Spione und ließen der Rebellion geheime Informationen oder Ausrüstung zukommen. Einige der hochrangigen Repräsentanten von Naboo schlossen sich auch mit Repräsentanten anderer Welten zusammen, darunter Alderaan, Rhaltir und Chandrilar. Erst 4 nach der Schlacht von Yavin, nach dem Sieg der Rebellenallianz bei Endor, hatte die Besatzung durch das Imperium ein Ende. Die Befreiung wurde anschließend von den Bewohnern Naboos in einem riesigen Fest gefeiert, so wie es zur gleichen Zeit auf zahlreichen anderen Planeten getan wurde. Die Neuzeit. Aufgrund der Tatsache, dass Naboo zu einem so großen Teil von Menschen bewohnt und regiert wurde, geriet der Planet Jahrzehnte später verglichen mit anderen Welten relativ einfach unter die Kontrolle des neuen Imperiums unter Rowan Fell. Trotz des weiterhin stark verankerten Dranges der Naboo nach Unabhängigkeit, begannen sie die galaktische Regierung und die Besetzung durch das Imperium zu akzeptieren, zu einem nicht geringen Teil aufgrund der Herrschaftsmethoden Rowan Fells, die im positiven Sinne keinen Vergleich zu denen von Palpatine darstellte. Letztendlich wurde sogar ein großer Teil der Bevölkerung davon überzeugt, dass Rowan Fells Imperium Frieden in die Galaxis bringen würde, trotz des Krieges gegen die Galaktische Allianz, und auf Naboo wurde eine der größten imperialen Missionen überhaupt eingerichtet. Dies alles änderte sich mit der Machtübernahme von Darth Krayt, der mit seinem neuen Sith-Orden den Thron für sich beanspruchte, womit die pro-imperiale Welt Naboo plötzlich von den Sith heimgesucht und besetzt wurde. Dieser Zustand erwies sich als unerträglich für die Einwohner, doch Rowan Fell konnte zwar die Herrschaft abgenommen werden, er überlebte jedoch und akzeptierte die Veränderungen nicht. Sobald Nachrichten über seinen Widerstand gegen Darth Krayt die Naboo erreichten, verbündeten sie sich erneut mit ihm und unterstützten seinen Kampf gegen die Sith. Anders als beispielsweise Bastion konnte Naboo jedoch nicht so einfach und offen gegen die Besatzer vorgehen, weshalb die Verbindung mit dem Exilimperium eine geheime Allianz blieb. Um 137 nach der Schlacht von Yavin stand Naboo dem neuen Imperium nach außen absolut loyal gegenüber. Insgeheim wurde Rowan Fell jedoch tatkräftig in jeder Beziehung unterstützt. Obwohl die Sith dies bis zu jenem Zeitpunkt nicht bemerkten, war sich ein großer Teil der Bevölkerung im Klaren darüber, dass es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sie sich den Zorn des Sith-Ordens zuzogen und diese sie vernichteten. Oder sie sich offen auf die Seite des Exilimperators stellen und kämpfen müssten. Die Zukunft des Planeten Naboo ist noch offen. Es wird sich zeigen, wie sich der Planet entwickelt. Wieder hin zu Freiheit, zu Frieden oder weiterhin beherrscht von außerhalb.